Doch besser ohne Maske. Ihr Lieben, lasst uns gerade noch mal für ein paar Sekunden still werden, dass ich mit uns beten kann, dass Gott unser Herz einfach auch vorbereitet jetzt fürs Wort. Neigen wir uns dazu. Vater, wir danken dir von Herzen, dass wir hier sein dürfen. Wir danken dir, dass du geredet hast. Wir danken dir, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, dass er Mensch geworden ist, dass wir ihn studieren dürfen, dass wir ihn uns anschauen dürfen, dass er etwas offenbart von dem, wer du bist, damit wir dich in Wahrheit erkennen. Und darum beten wir auch jetzt, dass wir die innere Ruhe und Stille finden, um wirklich zu erkennen, wer du bist und das mit unserem eigenen Herzen zu erfassen. Begegne du uns neu, in deinem Wort, durch dein Wort, begegne du uns selbst. Amen. Ich möchte uns Text lesen aus Markus 6. Für die, die sich noch daran erinnern, vor der Corona-Zeit waren wir im Markus-Evangelium unterwegs gewesen. Die Corona-Zeit haben wir so ein bisschen anders gefüllt mit Predigten. Wir wollen da wieder anknüpfen. Wir wollen das Leben Jesu uns weiter anschauen und studieren. Warum ist Jesus gekommen? Wer ist er? Markus 6, die Verse 30 bis 44, eine Geschichte, die, denke ich, uns allen doch im Großen und Ganzen wahrscheinlich sehr geläufig ist und auch bekannt ist. Die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen: Kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Aber man beobachtete sie bei der Abfahrt und vielen war klar, wo sie hin wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen dort. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten: Wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schick die Leute fort, dann können sie in den umliegenden Gehöften und Dörfern gehen und sich etwas zu essen kaufen. Und Jesus erwiderte: Gebt doch ihr ihnen zu essen. Da sagten sie zu ihm: Das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir allen zu essen geben können. Wie viele Brote habt ihr? Fragte er zurück. Geht und seht nach. Sie taten es und kamen wieder zu ihm und sagten: 5 und außerdem 2 Fische. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzten. Als sie sich in Gruppen zu 100 und zu 50 gelagert hatten, nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke, gab seinen Jüngern, damit diese an die Menge verteilten. Auch die 2 Fische ließ er unter alle verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war, 12 Körbe voll. Die Zahl der Männer, die von den Broten gegessen hatten, belief sich auf 5.000. Heute kommen wir in eine sehr bekannte Geschichte. Geschichte, die mit Jesus viel verbunden wird, eine berühmte Geschichte, die Speisung der 5.000. Die Speisung der 5.000. Und wer kennt dieses Wunder, diese Wundergeschichte von Jesus? Im Prinzip nicht. Ein Wunder, wo es im Text heißt, 5.000 Männer, wenn wir das sagen, okay, 5.000 Männer und jetzt noch die Frauen und die Kinder mit dazu rechnen, dann können wir die Zahl wahrscheinlich aufstocken hier auf 10.000, 15.000, vielleicht sogar noch darüber. Also 5.000 nur die Männer, die hier gezählt worden sind. Wir reden hier also von weit über 10.000 Menschen, die sich an einem Tag versammelt haben, nur um Jesus zu hören und ihm alle hinterhergelaufen sind, wo Jesus versucht hat, davonzukommen mit seinen Jüngern und einmal Ruhe zu haben. Für manche ist das ja eigentlich die Beschreibung, dass Jesus ein Picknickmensch ist, ja? Jesus mag Picknick, yay, Jesus mag Barbecue. Das glaube ich auch, er mag das. Ich glaube, wenn wir das, Jesus würde sich freuen, wenn wir sowas machen, er wäre dabei. Aber das ist nicht das, was dieser Text uns vermitteln will, dass Jesus Picknick mag. Dieser Text hat was viel Tieferes. Ja? Das ist oberflächliches Lesen. Wir wollen tiefer gehen, wir wollen tiefer schauen. Warum hat Jesus dieses Wunder mit diesen Menschen vollbracht? Was hat ihn dazu geführt? Zum einen, was hier auffällt, direkt Jesus dient. Aber Jesus hat das Zeit seines Lebens. Nur was hier auffällt ist, Jesus dient Tausenden gleichzeitig. Und nicht, wie es oft bei Königen ist, Tausende dienen dem König. Er dient. Zeit seines Lebens. Jesus hat immer gedient. Vor allen Dingen durch seine Worte, die direkt das Herz trafen. Aber dann hat er auch durch Wunderheilungen gedient, indem er Menschen gesund gemacht hat. Aber darüber hinaus sehen wir in dieser Geschichte, dass Jesus noch mehr gedient hat. Es ging noch eine Stufe weiter, denn er dient den alltäglichen Bedürfnissen, die wir als Menschen haben, nicht wahr? Er dient unseren Bäuchen. Dass wir was im Bauch haben, das ist ihm wichtig. Auch darum kümmert sich Gott. Auch das ist ihm wichtig. Und diese Geschichte berührt das. Gott kümmert sich um all unsere Bedürfnisse. Und ja, er macht sogar sich Gedanken darum, dass unser Bauch gefüllt wird. Selbst das interessiert ihn, was dort hineinkommt. Selbst das interessiert ihn. Aber wir dürfen das nicht darauf beschränken. Wenn wir nach Hause gehen und sagen, Jesus will, dass ich einen gefüllten Bauch habe, dann habe ich nur die Hälfte dieser Geschichte verstanden. Wenn Jesus so ein Wunder tut, dann ist da immer mehr dahinter. Dann sind da tiefere Gedanken, tiefere Absichten. Und die versuchen wir einmal hier etwas zu entdecken. Denn der Sinn dieses Wunders liegt letztlich zu zeigen, wer Jesus ist. Jesus will mit diesem Wunder zeigen, wer er ist. Dass er der gute Hirte ist. Dass er sich um unsere Bedürfnisse kümmert. Dass er sie sieht. Das will diese Geschichte zuerst vermitteln. Was macht dieses Wunder so besonders? Ich denke, zwei Dinge, auf die ich hier hinweisen will. Wisst ihr eigentlich, es gibt nur zwei Wunder in den vier Evangelien, die wir haben. Es gibt nur zwei Wunder, die alle Evangelisten, von denen alle Evangelisten reden, nur zwei. Das eine könnt ihr euch denken, das eine Wunder, von dem alle vier Evangelisten reden, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, ist dies hier. Speisung der 5000. Was ist das zweite? Das übersieht man oft schnell. Jesu Auferstehung. Die Auferstehung Jesu ist das andere Wunder, was von allen Evangelisten berichtet wird. So, und jetzt setzt das mal zusammen. Wenn das die beiden einzigen Wunder sind, neben Jesu Auferstehung, das als zweites Wunder, was alle berichten, dann kriegen wir vielleicht auch ein bisschen Gespür dafür, wie wichtig dieses Wunder war, was dafür eine Bedeutung drin sein muss. Wenn das zweite Wunder nur die Auferstehung ist. Das Zweite ist auch mal wichtig, hier den Kontext zu betrachten. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber Markus stellt die Speisung der 5000 einen direkten Kontrast zu dem opulenten Festmahl, was König Herodes in der Geschichte davor nämlich gebracht hat, auf seiner Geburtstagsparty. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Das war die letzte Andacht, die wir durchgegangen sind, als wir im Markus-Evangelium unterwegs waren. Erinnert euch daran, König Herodes hatte eine Geburtstagsparty, hat viele Leute eingeladen, eine große Geburtstagsparty. Und dann trat seine Stieftochter auf, junges, hübsches Ding, und die konnte das Tanzbein schwingen. Das hat den von den Socken gehauen, so von den Socken gehauen, dass in einem Anflug von Übermut er gesagt hat, boah, bitte was du willst, ich gebe es dir bis zur Hälfte meines Königreichs. Ist deine Chance. So hin und weg war er von ihr, von diesem Hüftschwung. Ja, und tatsächlich, sie bittet. Aber sie bittet nicht um das halbe Königreich. Sie bittet um den Kopf eines Propheten. Den Kopf eines treuen Dieners Gottes. Von Johannes dem Täufer. Das Festmahl des Königs Herodes endet mit dem Tod von Johannes dem Täufer. Und wir haben das letzte Mal auch darüber nachgedacht, im Grunde mit dem Verkauf seiner Seele. Mit dem Verkauf seiner Seele. Aber das Festmahl Jesu, das endet mit Leben. Das endet mit Kraft für alle. Das ist der Unterschied. Und wir haben gesagt, die Kernbotschaft Jesu ist, er bringt das Reich Gottes, tut Buße, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Jesus präsentiert sich als König. Und das ist das, was Markus hier auch versucht. Er versucht, Jesus zu zeigen als den guten Hirten, als den Könighirten. Jesus ist der wahre König, weil unter seiner Herrschaft die Menschen satt werden, die Menschen heil werden und nicht krank werden, sondern aufblühen. Jesus will, dass du lebst. Die Frage ist nur, wo und wie finden wir dieses Leben, das Jesus hier versucht zu vermitteln. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir verstehen, wir finden es nicht in dem Brot, was Jesus hier vermehrt. Wir finden es nicht in all den materiellen Segnungen, die wir besitzen, die Gott uns schenkt. Wir finden es nicht in einem aufgestockten Bankkonto. Wir finden es in nichts in dem, wo Gott unsere physischen Bedürfnisse wirklich stillt. Das ist alles nur ein Mittel zum Zweck. Wir finden es allein in Jesus. Das Wunder soll hinweisen auf Jesus und auf einen tieferen Hunger, den wir besitzen. Das will Jesus mit dieser Geschichte erreichen. Und genau dafür gebraucht er die Speisung der 5000. Genau dafür, um seine Identität zu zeigen, damit Menschen verstehen, wer er ist. Dass sie in das Herz Gottes blicken können. Und darum, es geht nicht weiter, schade. Geht's? Ah, nee, aber ich habe den gar nicht hier eingesteckt. Das hätte hier mit dem, also du kannst es gar nicht gewesen sein. Aber schön, dass du es auf dich nimmst. Ja. Nee, du warst es nicht. Nee. Kann dich beruhigen. Kannst weiter damit spielen. Was Jesus uns durch das Wunder der Brotvermehrung zu sagen sucht. Was Jesus uns durch das Wunder der Brotvermehrung zu sagen sucht. Was will Jesus uns mit dieser Geschichte sagen? Was will er über sich selbst sagen? Denn darum geht es letztlich, dass wir Jesus und das Herz Gottes, dass wir hineinschauen können. Jesus will etwas von seinem Herzen offenbaren. Von dem Herz Gottes. Denn wir können Gottes Herz nicht anders kennenlernen als durch Jesus. Da kommt Gott uns wirklich nah. In Gott ist Jesus, in Jesus ist Gott Mensch geworden. Nirgendwo lernen wir das Herz Gottes besser kennen als durch Jesus. Findest du es manchmal schwer, Gott zu lieben, weil er so unnahbar scheint, weil er nicht sichtbar ist, nicht anfassbar ist, weil du nicht in sein Herz blicken kannst? Dann ist diese Geschichte dafür da. Ist diese Geschichte dafür da. Dass wir einen Einblick kriegen. Ja, es wird nicht alles über Gott präsentiert, was man über Gott präsentieren kann in dieser Geschichte. Aber es wird Wesentliches präsentiert. Jesus offenbart Wesentliches. Und das möchte ich mit euch ganz schnell noch anschauen. Was drückt dieses Wunder über das innerste Wesen Gottes, über Jesus selbst aus? Mit welchem Eindruck, wenn wir es persönlicher machen wollen, mit welchem Eindruck möchte Jesus, dass du heute Morgen aus dem Gottesdienst gehst, mit welchem Eindruck über ihn, mit welchem Bewusstsein über ihn sollst du aus diesem Gottesdienst gehen? Drei Dinge. Jesus sorgt leidenschaftlich für Suchende. Zweitens, Jesus schafft auch das, was wir für nicht möglich halten. Und drittens, Jesus macht nicht nur gerade so satt, sondern satt im Überfluss. Erstens, Jesus sorgt leidenschaftlich für wahrhaft Suchende. Das Erste, was hier auffällt, wenn Jesus der Not der Menschen begegnet, hier an dieser Stelle, dass von einem tiefen Mitgefühl Jesu die Rede ist, hier unten in Vers 34. Ja, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn, heißt es, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Das ist ein intensives griechisches Wort, dieses tiefe Mitgefühl, plangnisomai, was hier dem zugrunde liegt. Im Griechischen spricht das davon oder berührt den Gedanken von den Innereien, unseren Eingeweiden. Das ist das, was dem zugrunde liegt. Ja, es spricht von den innersten Organen, die ein Mensch hat. Das, was normal geschützt ist durch unsere äußerste Hülle. Das, was den größten Schutz braucht. Weil es so sensibel, so verletzlich ist. Es beschreibt also, wenn es also heißt, er hat tiefes Mitgefühl, dann beschreibt das, dass Jesus inneren Schmerz hat in seinen Eingeweiden. Dass er bei dem, was er dort sieht, leidet. Ein Schmerz, der ihn innerlich auffrisst, der ihn innerlich verletzt. Aber nicht, weil irgendjemand was Böses zu ihm gesagt hat, sondern allein, weil er sieht, wie Menschen leiden. Und das frisst ihn auf. Es ist ein Leiden für andere. Das ist auch eine Sprache, ihr Lieben, im Blick auf das Kreuz. Jesus leidet für andere. Das ist der König. Er leidet. Übrigens, interessant ist auch, wir hatten am Mittwoch das in der Gebetsstunde gehabt, dieser Begriff, Plangnisomai, ist der gleiche Begriff, den wir in der Geschichte in Lukas 15 mit dem verlorenen Sohn sehen. Der gleiche Begriff. Wo dieser Sohn zum Vater sagt, gib mir mein Erbe, und er zieht los und verprasst das Erbe, entwürdigt, entehrt seinen Vater, und irgendwann landet er bei den Schweinen, kehrt zurück, will zu seinem Vater sagen, ich habe gesündigt vor Gott und vor dir, mach mich nur zu einem deiner Tagelöhner, ich will gar nicht mehr dein Sohn sein, ich darf gar nicht mehr dein Sohn sein, den Anspruch kann ich nicht mehr stellen. Und dann kommt dieser entscheidende Moment, wo der Sohn über den Berg kommt und den Horizont erreicht, wo der Vater ihn zum ersten Mal sehen kann, und was passiert? Etwas, was so untypisch ist für diese Kultur. Der Vater springt auf, rennt seinem Sohn entgegen. Und bevor er noch ein Wort sagen kann, fällt er ihm um den Hals und küsst ihn. Und da heißt es, er war ergriffen von tiefem Mitgefühl. Und ihr Lieben, es ist genau diese Leidenschaft, mit der Jesus hier steht. Es ist genau diese Leidenschaft, wie er diese Menschen jetzt anschaut. Es ist genau die gleiche Leidenschaft, die dieser Vater gezeigt hat, die Jesus hier zeigt. Er leidet für diese Menschen, für Menschen, die ihn suchen. Das ist Empathie. Mehr geht nicht. Ihr Lieben, wenn Jesus physisch gekonnt hätte, bei den 15.000, 20.000 Menschen, die da waren, er hätte jeden einzeln umarmt und gedrückt. Und gesagt, ich freue mich so sehr, dass du da bist. Offensichtlich ist Jesus aber immer noch hier in Galiläa unterwegs, denn diese Geschichte berichtet uns auch davon, dass seine Jünger gerade zurückgekommen sind von einer Missionsreise. Und diese Missionsreise, ihr Lieben, die hat begonnen in Markus 6 Und dazwischen kommt dann diese Geschichte mit König Herodes und der Hinrichtung von Johannes dem Täufer. Das ist wieder so eine typische Sandwich-Geschichte, die wir schon in Markus an anderen Stellen gesehen haben. Sie kehren zurück, sie berichten Jesus von ihrer Reise und von all dem, was sie für ihn getan haben. Und Jesus sagt, ihr braucht Ruhe. Kommt, setzt euch ins Boot, weil sie konnten an dem Platz, wo sie waren, keine Ruhe finden. Da waren zu viele Menschen, immer mehr scharten sich. Und Jesus sagt, ihr braucht Ruhe. Er sieht seine Jünger und sagt, ihr müsst jetzt mal wegkommen und abschalten. Setzt dich ins Boot, fährt mit ihnen übers Wasser. Das heißt, sie sind irgendwo immer noch in dem Land Galiläa, wo Jesus am liebsten unterwegs war, unterwegs. In der Hoffnung, sie entkommen den Menschen. Lang genug, damit die Jünger sich erholen können. Während sie aber versuchten, den Menschen zu entkommen, passiert etwas Erstaunliches. Die Menschen beobachten Jesus und die Jünger. Und sie haben schon eine Ahnung oder eine Vermutung. Die Menschen fingen an, Jesus und seine Jünger nicht aus den Augen zu lassen, ihnen einfach mit den Augen hinterherzugehen, zu suchen, wo wollen sie hin? Wo ist ihre nächste Uferstation? Wird uns hier nicht gesagt. Sie hätten ja auch sagen können, gut, für heute reicht's. Morgen ist auch noch ein Tag. Morgen können wir auch Jesus noch begegnen. Nein, es ging nicht. Es musste noch dieser Tag sein. Und so machen sie sich auf, wie weit immer der Weg war, und laufen um den See Genezareth herum. An einem Ort, wo sie denken, da wird Jesus wahrscheinlich landen. Und sie sind noch vor ihm da. Und Jesus steigt aus dem Boot aus und merkt, das sind die gleichen, die ich auf dem anderen Ufer zurückgelassen habe. Und er ist innerlich bewegt. Das hat ihn überwältigt. Das hat ihn einfach überwältigt. Er war innerlich ergriffen und bewegt, was diese Menschen bereit waren, am gleichen Tag auf sich zu nehmen, nur um ihn noch einmal zu sehen und zu hören. Er war innerlich bewegt. Was diese Menschen bereit waren zu opfern, nur um bei Jesus zu sein, das hat ihn innerlich bewegt. Ihr Lieben, Jesus ist innerlich bewegt und er sorgt sich leidenschaftlich. Er sorgt sich leidenschaftlich um Menschen und für Menschen, die bereit sind, die extra Meile zu gehen, um in seiner Nähe zu sein. Um ihn zu hören. Und ich frage mich manchmal, würden wir diese extra Meile noch gehen? Würden wir das wirklich noch? Wie wenig oder wie viel braucht es, um Gelegenheiten fahren zu lassen, wo wir in Jesu Worte eintauchen könnten oder die Begegnung mit Jesus am ehesten finden könnten? Vergib mir, wenn ich es einfach mal auch hier so anspreche oder sage, aber auch die Corona-Zeiten, die wir durchgegangen sind. War das vielleicht auch so eine Prüfungszeit? Ein Stück offenbarend. Oh, ich muss Maske tragen im Gottesdienst. Das ist unangenehm. Man darf sich ja nicht mehr umarmen. Und übrigens ist ja auch nur eine Stunde der Gottesdienst. Nee, ich bleib lieber zu Hause auf dem Sofa und guck mir den Gottesdienst dann von dort an, einfach online. Ist doch alles viel schöner und angenehmer und bequemer. Ihr Lieben, vielleicht erleben wir Jesus auch aus diesem Grund nicht mehr so intensiv. Weil die geringsten Herausforderungen uns schon ausbremsen. Uns auf den Weg zu machen zu ihm. Und dann wundern wir uns noch, dass wir keinen Blick in sein Herz gewinnen, was uns anstecken könnte. Neue Kraft und Leben schenken könnte. Jesus lässt sich von unserer Not wirklich anstecken und ergreifen. Aber besonders dann, wenn er merkt, dass wir es uns etwas kosten lassen. Dass uns wirklich wichtig ist, in seiner Nähe zu sein. Davon ist er ergriffen. Kennst du so das Herz Jesu in dieser Weise? Persönlich, hat dich das tiefe Mitgefühl Jesu persönlich umgehauen schon. kennst du Jesus so? Das ist ein Grund, warum wir diese Geschichte hier haben, damit wir Gott so entdecken, Gott so kennenlernen. Und ich glaube, es ist wichtig, wir müssen sein Herz so zuerst kennenlernen, damit wir vertrauen können. Jetzt noch schnell zu den beiden anderen Punkten. Also, der erste Grund ist, Jesus sorgt leidenschaftlich für wahrhaft Suchende, aber ein zweiter Grund ist, damit wir glauben, dass Jesus auch das Unmögliche schafft. Deswegen haben wir diese Geschichte, damit wir glauben, dass Jesus das Unmögliche schafft. Jesus schafft auch das, was wir nicht für möglich halten. Ihr Lieben, die Geschichte, wie Jesus das Wunder vollbringt, ist dazu da, um uns zu zeigen, für Jesus ist nichts unmöglich. Das wird besonders in dieser Geschichte sehr schön deutlich. Die Jünger kommen zu Jesus und sagen, Herr, es wird Abend, es wird Zeit, dass du die Leute entlässt, entlass sie in die umliegenden Dörfer, dass sie sich was zu essen kaufen, dass sie Herberge finden. Wir können für all diese Leute nicht sorgen, ist da drin im Prinzip schon der Gedanke. Und Jesus sagt aber dennoch zu ihnen, gebt ihr doch ihnen zu essen. Und dann merken wir hier schon von der Stimmung her, man merkt, dass die Jünger, dass sie nicht davon begeistert sind von der Reaktion Jesu. Dass das nicht besonders gut bei ihnen ankommt. Dann sagen sie zu ihm, Vers 37, das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir allen zu essen geben könnten. Ihr Ton ist schon etwas respektlos hier gegen Jesus. Erwartest du von uns wirklich, dass wir die Verantwortung für 15.000 Menschen hier übernehmen? Das war für die Jünger ein bisschen zu viel, wonach Jesus hier fragte. Übrigens, ein Denar ist der Lohn für ein Tag Arbeit für einen Arbeiter. Das heißt, wenn Sie von 200 Denaren sprechen, vielleicht, dann war das im Prinzip der Lohn von 6-7 Monaten Arbeit, also ein halber Jahreslohn. Wahrscheinlich das, was Sie mit sich geführt haben, die Jünger in der Kasse, und gesagt, okay, wir sind ja bereit, die ganze Kasse zu plündern, aber es würde alles aufbrauchen. Und was macht Jesus? Er tut das, wo keiner dran denkt und keiner nachfragt. Er tut ein Wunder. Er tut das Unmögliche. Er fragt, was habt ihr? 5 Brote, 2 Fische. Er macht nicht einfach das Wunder so, sondern er fragt, was habt ihr? Bringt es, legt es in meine Hände. Und dann schaut, was daraus entstehen kann. Und dann schaut zu was ich in der Lage bin. Ist auch etwas, was nötig ist. Wir müssen bringen, was wir haben. Und dann dürfen wir sehen, was Jesus damit zu tun kann. Was will Jesus uns durch dieses Wunder über Gott und über sich selbst lehren? Jesus sorgt leidenschaftlich für wahrhaft Suchende. Er kümmert sich um jedes unserer Bedürfnisse, wenn unser größtes Bedürfnis er selbst ist. Er kümmert sich um jedes unserer Bedürfnisse. Wenn unser größtes Bedürfnis er selbst ist. Und zweitens, Jesus schafft Möglichkeiten, an die wir noch gar nicht denken, die uns gar nicht in den Sinn kommen. Und dann ist Zynismus oder Sarkasmus oder was auch immer im Blick auf Jesus fehl am Platz. Jesus will, dass wir ihm vertrauen lernen, auch wenn es so aussieht, als gäbe es keine Optionen. Als gäbe es keinen Ausweg mehr aus der Lage. Jesus will, dass wir dort lernen zu vertrauen. Und ihm sagen, Herr, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe keine Ahnung. Für mich ist das Sackgasse. Aber du hast bestimmten Gedanken. Du weißt, wie. Und das letzten Punkt, ihr Lieben. Dritter Punkt, Jesus macht nicht nur gerade so satt, sondern Jesus schafft einen Überfluss. Jesus macht im Überfluss satt. Diese Wundergeschichte endet nicht nur damit, dass am Ende alle satt waren, sondern dass sie noch mehr übrig hatten, als womit sie begonnen hatten. Mit 5 Broten und 2 Fischen haben sie begonnen, 10.000, 15.000 Menschen zu ernähren und die Bäuche zu füllen. Und übrig blieben 12 Handkörbe voll mit Resten von Brot und Fischen. Ich könnte sagen, für jeden Jünger ein Handkorb voll. Da hätten sie noch tagelang von leben können. Das ist Gott. Das ist Gott. Das ist Gott. Lieben, Gott ist nicht knausrig, wenn er sich um uns kümmert. Er ist nicht kleinlich. So, dass er gerade so gibt, damit unser Hunger gerade so gedeckt ist, aber ja nicht mehr, damit gar keine Verschwendung ist. Nein, er ist ein verschwenderischer Gott. Denn er gibt und gibt und gibt und kümmert sich um unsere Nöte, er kümmert sich um unseren Hunger, er kümmert sich besonders gern um unseren inneren Hunger. Gott will, dass du ihn so siehst. Kannst du ihn so sehen? Dass er ein Gott der Gnade ist, der gern gibt und im Überfluss gibt. Wenn wir jetzt nach Hause gehen, wie ich gesagt habe, und denken, okay, Gott will, dass ich einen vollen Bauch habe, dann ist das zu wenig, ihr Lieben. Wie gesagt, letztlich ist dieses Wunder nur ein Hinweis auf etwas Größeres, nämlich, dass Jesus zeigen will, wer er selbst ist. Es soll uns dieses Wunder der Brotvermehrung, spricht ja den Hunger, den physischen Hunger der Menschen an. Der eigentliche Grund, warum dieses Wunder geschieht, ist, weil Jesus diesen Menschen und auch uns sagen will, du hast einen noch ganz anderen Hunger. Und das ist das, was sein Herz so zerreißt. Du hast einen noch ganz anderen Hunger in deinem Herzen und ich sehe den. Ich sehe den. Diesen Hunger will ich stillen. Und ich fange damit an, dass ich deinen Bauch fülle, aber das ist nicht alles. Da darfst du nicht stehen bleiben. Du musst mich dadurch entdecken. Und so will ich euch mit einer kleinen Herausforderung nach Hause schicken. Nutze deinen physischen Hunger. Muss nicht nur der physische Hunger sein. Egal, welchen Hunger wir kennen. Egal, welches Bedürfnis du kennst, egal, ob das das Bedürfnis nach Liebe ist, nach Nähe zu Menschen, aber hier ist es vor allen Dingen erst einmal der physische Hunger, der körperliche Hunger, das, was Menschen brauchen, das, was wir täglich brauchen. Nutze deinen physischen Hunger, um deinen inneren Hunger mehr zu entdecken. Denn letztlich, was Jesus hier macht, er schickt die Leute auf eine Reise. Erkennt, was in euch ist, was ihr wirklich braucht. Seid mit dem in Berührung. Physischer Hunger, ihr Lieben, kann dazu dienen, unseren inneren Hunger besser zu verstehen, mehr zu erkennen, zu verstehen, was denn da noch an Hunger ist, was wir wirklich brauchen. Es geht um das Entdecken von diesem Hunger. Bibelkenner wissen, dass diese Geschichte hier nicht einfach eine Geschichte ins Blaue hinein ist. Es wird vor allen Dingen deutlich im Johannesevangelium, sondern diese Geschichte passiert im Kontext von einer viel älteren Geschichte. Geschichte, die jeder Jude kannte, nämlich wo Gott hinging, als das Volk Israel aus Ägypten von Gott durch Wunder herausgeholt worden ist, 40 Jahre durch die Wüste geführt worden sind, wo Gott jeden Tag für ein Volk von 1-2 Millionen Menschen sie versorgte mit Brot, mit Manna. Das ist die Geschichte, die dahinter steht. Und dann erklärt Mose am Ende der Reise, was denn dieser ganze Versorgungsweg auf sich hat, wofür der eigentlich da war. Und er erklärt das dem Volk Israel. In 5. Mose heißt es dann, 5. Mose 8, Vers 3, er demütigte dich, ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Warum ließ Gott sie hungern? Und speiste sie mit Manna? Warum tat er das 40 Jahre? Mit welcher Absicht? Damit sie durch den Hunger, den sie täglich empfinden, irgendwann dahin kommen und sagen, da ist noch viel mehr Hunger da. Da ist noch ein viel tieferer Hunger da. Da ist noch ein viel tieferer Hunger, der nur gestellt werden kann durch die Gegenwart und durch die Worte Gottes selbst. Sie sollten was entdecken. Und von daher, ihr Lieben, was immer du an Bedürfnis kennst, an Hunger kennst, da ist ein tieferer Schrei in deiner Seele. Und Gott möchte, dass du dich auf die Suche machst, das zu entdecken, dahinter zu kommen. Kennst du dieses Hören auf Gott, wo du wirklich spürst, meine Zeit, das war einmalig, Gott hat mich gefüllt. Das ist unvergleichlich. Meine Seele ist gefüllt. Nutze deinen inneren Hunger, nutze deinen physischen Hunger, um deinen inneren Hunger zu entdecken und zu verstehen, was du wirklich brauchst. Bis du dahin kommst, zu entdecken, was du wirklich brauchst, findest du nur in Jesus, in seiner Nähe, in seinem Herzen, in seinen Worten.